Ja, guten Morgen auch von mir. Ich bin Judith Eggers. Ich darf heute an diesem Januarmorgen in eurer Gemeinde die Predigt halten. Und Iris hat es gerade schon gesagt, wir haben den grauen Januar. Es ist kalt, ab und zu fällt ein bisschen Schnee, ab und zu lugt mal die Sonne durch, aber insgesamt ist es irgendwie grau und bewölkt. Und was noch viel tragischer ist, die Weihnachtsbeleuchtung ist weg. Ja, also es hängen keine Lichterketten mehr, man hat keinen Adventskranz mehr, der Weihnachtsbaum ist abgeräumt, es gibt keine Weihnachtsmärkte mehr. Das heißt, die dunkle Jahreszeit, was es sonst so schön irgendwie gemacht hat, haben wir nicht mehr und wir warten irgendwie nur noch so auf den Frühling, dass es heller wird. Und ich finde, gerade in diesem Januar merkt man, wir brauchen Licht. Licht hat einen Sinn, einen Zweck, eine Notwendigkeit. Wir brauchen das zum Lesen, zum Arbeiten, zum Leben, weil das Energie weitergibt, weil das unseren Alltag erleichtert, weil das auch einen Effekt auf unsere Stimmung hat, weil es uns irgendwie auch Hoffnung und Freude gibt. Wir brauchen Licht, Licht hat einen Zweck und Licht ist wichtig. Und ich möchte heute in der Predigt über einen Text sprechen, in der Jesus auch von Licht spricht, und zwar von einem Licht, das auch für seine Umgebung wichtig ist. Und dieser Text steht in Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Jesus spricht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus spricht hier also von Licht, von einer Lampe, von einer Stadt, die leuchtet, und er sagt das zu Menschen. Er steht vor einer Menschenmenge, er sieht diese Menschen an und sagt ihnen zu, ihr seid das Licht, das leuchten soll. Ihr seid das, die Lampe, die hell ist, die Energie weitergibt, die sich nicht versteckt, sich nicht, man sagt jetzt sprichwörtlich, unter einen Scheffel stellt, unter ein Gefäß, sondern die sich bemerkbar macht, die über sich so hinaus strahlt in ihre Umgebung hinein. Und diese Lampe, wie gesagt, seit Jesus sagt, seid ihr. Ihr seid diese Lampe, ihr strahlt. Und das gilt auch für uns. Wir sind dieses Licht, diese Lampe. Wir sollen uns nicht verstecken, sondern unser Lichtsein hat einen Sinn. Es soll eben leuchten vor anderen Menschen, wie es in Vers 16 heißt. Und das wird noch näher beschrieben. Wir sollen vor diesen Menschen leuchten, damit sie unsere Werke sehen und dann den Vater im Himmel preisen. Unser Licht leuchten lassen, was heißt das, wie geht das? Hier wird ja von Werken gesprochen, die man tun kann, damit andere Menschen die sehen können. Und über Werke zu sprechen, finde ich, ist nicht immer ganz einfach. Je nachdem, wie man so über den Anspruch im Glauben redet, was man so tun muss im Glauben, kann das Leute unter Druck setzen, ihnen ein Gefühl geben, dass sie sich etwas verdienen müssen, dass sie etwas falsch machen, dass sie nicht genug machen. Und darum muss von Anfang an klar sein, wenn wir über etwas reden, was wir tun sollen, tun müssen, einen Anspruch in unserem Glauben, dass es nicht darum geht, etwas beweisen, etwas verdienen zu müssen, seine Daseinsberechtigung oder Liebe oder Annahme, seinen Wert, sondern dass es um einen Auftrag geht, der aus einem Angenommensein heraus passiert. Und darum bleibt es wichtig, von diesem Anspruch zu reden, bleibt es wichtig, von diesen Werken zu sprechen, die auch zum christlichen Glauben dazugehören. Und diese Verse, in denen das steht, sind Teil von der sogenannten Bergpredigt. Das ist eine Predigt, die auf einem Berg gehalten wurde, deswegen heißt sie Bergpredigt. Und zwar hat Jesus eben gehalten vor einer Gruppe von Menschen. Und in dieser Bergpredigt, das sind mehrere Kapitel im Matthäus-Evangelium, geht es vor allen Dingen darum, um christliches Tun, um die christliche Praxis. Also darum, dass das Evangelium, also die frohe Botschaft von Jesus Christus, nicht nur eine Nachricht des Wortes ist, sondern eben auch der Tat. Das geht so in der Bergpredigt gar nicht getrennt voneinander, das Glauben des Evangeliums und auch das Tun des Evangeliums. Das Evangelium ist also nicht nur etwas, was ich glaube, sondern auch, was ich tue. Und das heißt, beim Leben mit Gott geht es gar nicht nur um mich und meinen Glauben, sondern das Leben mit Gott geht auch über mich hinaus, nämlich ins Tun hinein. Und wenn wir in die Bibel schauen, wird dort vom Menschen und von Gott gesprochen und dann wird dieser Mensch in verschiedene Beziehungen gestellt, die einen Effekt darauf haben, auf sein Tun und auf seinen Glauben. Diese drei Beziehungen, von denen gesprochen wird, das fängt damit an, dass der Mensch in Beziehung zu Gott gestellt ist. Ja, das ist oft das, wovon wir sprechen, wenn wir von Glauben sprechen. Hier fangen wir meistens an, auch wenn wir über das Evangelium sprechen, wie wir das zusammenfassen. Meistens wird das so beschrieben, der Mensch hat Gutes und Böses in sich. Er ist zu Gott hin geschaffen, er ist sein Ebenbild, aber er trägt in sich auch etwas Zerbrochenes, etwas Zerstörerisches, dass Dinge in ihm zerbrechen, aber dass er auch Dinge zerbricht. Das nennen wir im Christentum Sünde. Und der Mensch, so sehr sich auch anstrengen kann, nicht anders als auch Zerbruch zu erleben und zu verursachen. Das macht ihn selbst kaputt, das stört aber auch seine Beziehung zu Gott und zu anderen. Und Gott heilt eben diesen Zerbruch durch seine Liebe, durch seine Vergebung, die uns am Kreuz in Jesus zeigt. Und für viele ist der Glaube, ist das Evangelium, erst einmal diese Beziehung zu diesem Gott. Der Mensch erlebt, dass Gott ihn annimmt, dass er ihn liebt, dass er ihn trägt, versorgt, dass er ihn verändert, dass er mit ihm mitgeht. Und so würden, glaube ich, viele Christen und Christen ihren Glauben beschreiben. Wir gehen so unseren Weg mit Gott, Gott geht seinen Weg mit uns. Wenn Jesus über diesen Weg mit Gott beschrieben hat, hat er auch oft von einem Reich Gottes gesprochen, das heißt, dass Gottes Herrschaft in einem Bereich anbricht. Und das heißt, man könnte sagen, der Glaube bedeutet, dass das Reich Gottes in uns anbricht oder in diesem Bild von Jesus gesprochen, dass das Licht in uns angezündet wird. Das ist auch das, was wir meinen, wenn wir von Glauben sprechen. Aber das ist eben noch nicht alles. Damit hört es eben nicht auf, dass in uns ein Licht angezündet ist. Damit hört es nicht auf. In der Bibel wird noch von anderen Beziehungen gesprochen, in denen der Mensch lebt. Nicht nur die Mensch-Gott-Beziehung, sondern er ist auch eben in Beziehung gestellt zu seinen Mitmenschen und in die Beziehung zur Welt, zur Schöpfung, zum großen Ganzen. Und beides ist eben schon so ein bisschen angeklungen, der Zerbruch, den Menschen erleben und auch verursachen, der bezieht sich eben oft auf ihre Beziehungen, ihre Familien, ihre Partnerschaften, ihre Freundschaften, aber auch auf ihr Leben in der Welt, also die Zerstörung der Umwelt, die Ausbeutung der Schöpfung, des Lebensraums, der Gesellschaft, der Systeme, in denen wir uns so bewegen. Und auch in diesen Bereichen, in unseren Beziehungen und uns in der ganzen Umwelt, hat das Reich Gottes Auswirkungen. Auch darin verändert sich etwas durch das Evangelium. Und darum bezieht sich unser Glaube eben nicht nur auf diese Gott-Ich-Beziehung, sondern auch auf diese anderen Bezüge, in denen wir leben. Und die haben alle drei miteinander zu tun. Die beeinflussen sich auch gegenseitig. Wenn ich Gott nicht nur als meinen Schöpfer ansehe, sondern auch als Schöpfer meiner Mitmenschen und der ganzen Schöpfung, dann sehe ich die in einem anderen Licht. Und darum ist das Licht des Evangeliums, das Gott in uns anzündet, nicht nur für uns selbst da, sondern es ist auch dafür da, dass es in diese anderen Bereiche hineinscheint. Je nachdem, wie man gestrickt ist, kann es auch sein, dass einer dieser drei Bereiche vielleicht etwas näher liegt. So die persönliche Beziehung zu Gott oder die Ausrichtung auf andere Menschen oder so diese große Ganze, die Welt, die Schöpfung. Ich glaube, dass da jeder von uns zu etwas hintendiert, vielleicht von seiner Persönlichkeit, von Veranlagung, von Prägung her. Es gibt aber auch gesellschaftliche oder religiöse Umstände, die uns in eine Richtung beeinflussen. Ja, in unterschiedlichen Zeiträumen in der Geschichte, auch in der Kirchengeschichte gab es Bereiche, die mal mehr oder weniger betont wurden. Wir leben zum Beispiel gerade in einer Zeit hier in der westlichen Gesellschaft, in der Individualität ein ganz hohes Gut ist, also ganz hoher Wert auf die einzelne Person gelegt wird. Und das ist erstmal positiv. Dadurch hat der einzelne Mensch sehr viele Rechte, hat Wahlfreiheit, hat Weltbestimmung. Das freie Denken hat einen großen Wert, hat zu viel Gerechtigkeit geführt, Freiheit. Zum Beispiel, dass der Mensch nicht nur als Mitglied einer Klasse oder eines Geschlechts angesehen wird, sondern dass man sich frei entfalten darf, unabhängig von Stand, von Beruf, von Geschlecht. Wir werden als Menschen, als Einzelpersonen wahrgenommen in unseren Bedürfnissen, mit unseren Begabungen, mit unseren Wünschen. Und das sind alles total hohe Errungenschaften. Das war zu anderen Zeiten anders. Die Menschen, von denen wir in der Bibel lesen, haben oft in etwas anderen Umständen gelebt. Meistens in, man nennt das kollektivistischen Gesellschaften, das heißt stärker gemeinschaftlich orientierten Gemeinschaften, wo es viel um die Gruppe ging. Da ging es eben nicht in erster Linie um dich als Einzelperson, sondern du warst Teil eines Volkes, einer Klasse, einer Familie, einer Religion. Und es war viel wichtiger, dass ein Volk erhalten bleibt, dass die Familie weitergeführt wird, dass die Gesellschaft als Ganze funktioniert, als dass du als Einzelperson deine Träume, deine Wünsche, deine Bedürfnisse ausleben kannst. Das war natürlich in gewisser Weise einschränkend und wir haben im Vergleich dazu sehr viel mehr Freiheit heute errungen. Andersherum hat aber die Betonung der Einzelperson auch Herausforderungen. Je stärker man eingebunden ist in eine stark miteinander verbundene Gesellschaft, desto weniger fällt man ja auch durchs Netz. Und die Einsamkeit der Menschen, die heute in unserem Land enorm steigt, hat eben auch mit diesem Fokus auf das Individuum zu tun. Wir haben uns zwar von drückenden Erwartungen von Gemeinschaften befreit, aber wir haben auch ein Stück weit verlernt, in ihnen zu leben. Und diese sehr wertvolle Betonung darauf, dass jede Person Wünsche und Träume hat, Begabungen, Bedürfnisse, das hat auch dazu geführt, dass Menschen immer mehr verlernt haben, in Gemeinschaften zu leben. Über sich selbst hinaus zu blicken und etwas zu tun, wovon sie vielleicht gar nicht direkt etwas haben, was aber anderen oder was der Gemeinschaft gut tut. Und diese gesellschaftlichen großen Entwicklungen haben natürlich auch die Kirche beeinflusst, auch uns Christinnen und Christen und die Art, wie wir Glauben verstehen und leben. Wir betonen heute in unseren Gemeinden sehr häufig den persönlichen Glauben des Einzelnen, die Beziehung von mir zu Gott. Und das ist erstmal auch völlig in Ordnung, das ist auch total wichtig, aber es kann eben dazu führen, dass wir lernen, dass es beim Glauben erstmal um mich geht. Dass ich erstmal im Mittelpunkt stehe. Man merkt das vielleicht zum Beispiel an Worship-Liedern, die heute beliebt sind, an Lobpreisliedern, in denen sehr viel mehr das Wort Ich vorkommt, als in manchen älteren Liedern. Und wir können uns eben als Christinnen und Christen, als Leute, die in die Gemeinde gehen, nicht von diesen Entwicklungen, die das ganze Land betreffen, ganz frei machen. Und so kann es sein, dass es uns mehr als Generation vor uns schwerfällt, den Glauben auch über uns hinaus zu denken. Ja, dem einen vielleicht mehr als dem anderen, wie gesagt, das sind ja auch Prägungen. Aber wenn wir in diese drei Beziehungen gestellt sind, ich zu Gott, ich zu meinen Mitmenschen, ich zur Welt, dann drängt uns diese aktuelle gesellschaftliche Lage erstmal zu dieser Gott-Ich-Beziehung hin und macht es uns vielleicht schwer, diese anderen Bereiche auch ja, wichtig zu nehmen. Dann kann es sein, dass wir dazu tendieren zu denken, dass der Glaube erstmal nur für uns da ist. Dass wir eben im Bild gesprochen unser Licht unter den Scheffel stellen, unter ein Gefäß und erst nur für uns selbst strahlen lassen, uns nur selbst daran wärmen. Und gerade wenn es kalt und dunkel ist, dann tendiert man vielleicht gerade noch mehr dazu. Wenn man selber in bedrohlichen Lagen ist, wenn einen die Lage der Welt Angst macht, die Lage im Land, die eigene Situation, wenn man Stress hat oder Sorgen, wenn ich beschäftigt bin, dann ziehe ich mich vielleicht erstmal unter mein Gefäß so zurück, meinen eigenen kleinen Bereich, weil dann sichergestellt ist, ich wenigstens habe Licht und Wärme. Die Idee hinter diesem Lichtsein, dass wir Licht sind, was Jesus uns zuspricht, die Idee dahinter ist aber eigentlich, dass Licht in auch die anderen Bereiche hineinstrahlt. Dass wir auch ein Gleichgewicht haben zwischen diesen Bereichen und dass kein anderer einer überbetont wird und der andere hinunter fällt. Und das ist eine große Herausforderung, die in Balance zu halten, weil wir eben in der Regel einen überbetonen. Und das ist auch nicht nur purer Egoismus. Das ist verständlich, dass das passiert. Ja, das ist normal, dass man sich um seine eigenen Bedürfnisse kümmert. Dass man sich um seine eigenen Sorgen kümmert. Dass man eingenommen ist vom Alltag. Das alles braucht ja Zeit und Kraft und Aufmerksamkeit. Und es wäre auch nicht richtig, wieder von der anderen Seite vom Pferd zu fallen und nur Licht an andere weiterzugeben und selber komplett auszubrennen, im Dunkel zu tappen, zu frieren. Auch dazu tendieren ja vielleicht manche Menschen. Auch das ist nicht die Lösung. Das Wichtige an diesen drei Bereichen ist, dass wir verstehen, dass wir nicht selber die Lichtquelle sind, von dem alles ausgeht. Wir sind das Licht, aber nicht die Quelle, sondern Gott ist diese Lichtquelle. Wir müssen nicht aus eigener Kraft leuchten. Jesus ist das Licht der Welt, sagt er an einer anderen Stelle, und wir leuchten, weil er in uns ist und weil er mit uns mitgeht. Jesus sagt ja interessanterweise nicht, ihr sollt Licht sein, sondern er sagt, ihr seid schon Licht. Ihr müsst euch nicht anstrengen, Licht zu sein, ihr müsst nicht erst Strom generieren oder irgendwie euch anstrengen, dass Licht da ist. Es ist schon da. Es geht nur darum, dass ihr es nicht verdeckt, dass ihr nicht etwas rüberstellt. Dass ihr der Energie, die in euch steckt, nichts in den Weg legt, sondern dass ihr es frei strahlen lasst. Wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr euch in der Dunkelheit aufhaltet, wenn ihr euch aufmacht, dann werde ich durch euch leuchten. Das ist seine Zusage, weil er das Licht der Welt ist. Die Stromquelle, der Zunder, die Flamme. Und er sagt, er geht mit uns dahin, wo wir leuchten sollen. Und darum sind gar nicht wir der Bereich, von dem dann alles ausgehen muss, sondern es geht von Gott aus. Und von ihm durch uns berührt es dann andere Menschen und die Welt. Und wenn wir Gott als unsere Quelle verstehen, an ihm nah dranbleiben, dann lernen wir immer wieder, dass wir geliebt sind, dass wir gewollt sind, angenommen sind, auch wenn wir vielleicht manchmal keine Kraft haben, dass auch dann das Licht in uns weiterstrahlt. Und dann mit Jesus vielleicht weitergehen können die Bereiche, wo es auch strahlen soll. Und dann zu strahlen, zu leuchten, das muss nicht nur eine bestimmte Sache sein. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Wie gesagt, das Evangelium ist eine Botschaft des Wortes und der Tat. Und Jesus hat, wenn er über das Reich Gottes, über den Weg mit Gott geredet hat, auch über vieles Verschiedenes geredet, wie das aussehen kann. Ein paar Verse vor diesen Lichtversen zählt er zum Beispiel einiges auf, wie das aussehen kann. Frieden zu stiften, Gerechtigkeit zu schaffen, Barmherzigkeit weiterzugeben. Und auch in dem, wie er Menschen begegnet ist, was er verkündet hat, wie er gehandelt hat, wird vieles deutlich, wonach wir uns ausstrecken sollen, was wir weitergeben sollen als Licht. Er vergibt Menschen, er versöhnt Menschen miteinander, er fordert sie zur Umkehr auf, er befragt sie auf ihre Prioritäten, er heilt Menschen, er geht zu Menschen nach Hause, er schützt Menschen vor anderen, er setzt sich für Ausgestoßene ein, er dient, er beschenkt, er lehrt, er macht Leute satt, er verkündigt, er feiert, er liebt, er betet und er segnet. Ganz, ganz viele Facetten. Und genauso hat auch unser Glaube, hat auch unser Lichtsein viele verschiedene Aspekte, denen wir nachgehen können. Und wir müssen sie nicht alle tun, aber wir können etwas davon tun. Ich habe mal in einer Predigt von Leo Bigger ein Bild gehört, was ich echt gut fand. Und da ging es auch darum, dass wir Licht sein sollen. Und er hat dann davon gesprochen, dass wir alle unterschiedliche Arten von Lampen sind. Die eine Person ist vielleicht eine Taschenlampe, die so einen klaren Lichtkegel hat. Und die hat ihren Zweck vor allen Dingen draußen im Wald, wenn es dunkel ist bei irgendwelchen Aktivitäten. Jemand anders ist vielleicht eine Stehlampe, die macht so ein Wohnzimmer gemütlich oder die braucht man fürs Lesen. Jemand anders ist vielleicht eine Kühlschranklampe, da muss man erstmal die Tür aufmachen, damit sie leuchtet. Oder jemand anders ist vielleicht ein Strobolicht, da ist immer Party, da ist immer ganz viel Stimmung, das flackert und flimmert und wird von jedem bemerkt. Und all diese Lampen sind Lampen, sie verbreiten auch Licht, sie sind sichtbar und sie erfüllen ihre Bestimmung, aber sie sind alle unterschiedlich und verbreiten auch Licht auf unterschiedliche Art und Weise. Und da geht es dann nicht darum, wer mehr oder weniger macht. Es geht nicht darum, wer heller oder dunkler leuchtet. Es geht nicht um falsch oder richtig, sondern es geht darum, dass jede Lampe ihr Licht so verbreitet, wie sie es kann und wie es ihr auch entspricht. Wenn man versucht, mit einer Kühlschranklampe eine Party zu feiern, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Und so eine Wohnzimmerlampe hat wahrscheinlich noch niemand mit zum Camping genommen. Das heißt, wie Jesus durch unser Leben strahlt, wie sich unser Glaube zeigt, wie wir leuchten können, das hängt auch mit unseren Persönlichkeiten zusammen, mit unseren Veranlagungen, auch vielleicht mit unserer Lebenssituation. Trotzdem sind wir herausgefordert, aus unserer Komfortzone vielleicht auch mal rauszutreten. Vielleicht auch etwas zu machen, was uns herausfordert, was uns aufrüttelt. Aber es ist klar, dass nicht jeder alles kann und dass wir bestimmte Möglichkeiten haben, die wir dann aber auch nutzen können. Wenn jemand Hausmann oder Papa ist oder Hausfrau und Mutter, hat die Person vielleicht keine Gelegenheit, bei allen möglichen Menschen auf der Arbeit zu leuchten, weil sie vielleicht die ganze Zeit mit den Kindern zu Hause ist. Aber diese Person kann vor den Kindern leuchten, kann offen mit ihren Schwächen umgehen, wenn sie Fehler machen, sich entschuldigen, kann Barmherzigkeit leben. Wenn jemand einen total stressigen Job hat, viel unterwegs ist, morgens früh auf das Haus geht, abends spät heimkommt, kann er sich vielleicht nicht noch unendlich viele Stunden in der Woche in allen möglichen Vereinen oder sonst was für die Gesellschaft einsetzen. Aber die Person kann auf der Arbeit, wo sie ist, auf eine bestimmte Art und Weise mit den Kollegen umgehen, kann sich gegen Ungerechtigkeiten einsetzen, für Fairness, für Nachhaltigkeit, für zweite Chancen, für Wertschätzung. Vielleicht findest du oft nicht den Mut oder die Worte, explizit deutlich von deinem Glauben zu sprechen. Vielleicht bist du aber jemand, der tolle Beziehungen führen kann, der für andere beten kann, der andere lieben kann. Und vielleicht bist du auch gerade in der Phase des Lebens, wo du das Gefühl hast, du bist selber gar nicht mehr am Leuchten, du hast gar kein Licht mehr in dir drin, du bist ausgebrannt. Dann ist es auch vielleicht an der Zeit, erstmal wieder Kraft zu tanken, erstmal wieder das Licht zu suchen und sich vielleicht auch vom Licht anderer inspirieren zu lassen. Und hier merken wir auch, dass wirklich beides wichtig ist, die Einzelperson und die Gesellschaft, in die sie gestellt ist. Du bist wichtig. Du bist Licht. Gerade mit dem, was du mitbringst, was du kannst, was du bist. Aber wir leuchten heller, wenn wir zusammen leuchten. Wenn wir so eine Lampe auf der Bühne anmachen würden und es wäre dunkel draußen, es hätte wahrscheinlich einen Effekt auf diesen Raum. Aber bunter und heller und auf ganz unterschiedliche Art und Weise wird Licht versprüht, wenn wir alle gemeinsam leuchten. Und dann können wir es vielleicht nicht ändern, dass es draußen dunkel ist. Wir können manche Situationen nicht ändern, in der wir uns als Land, als Gesellschaft, als Gemeinde, als Stadt, als Einzelperson befinden. Aber wir können füreinander leuchten. Wir können uns gegenseitig ermutigen, uns an die Quelle erinnern, wo unser Licht herkommt. Wir können uns gegenseitig von Leuchterfahrungen erzählen, die wir selber gemacht haben, die uns ermutigt haben. Und uns auch gegenseitig vielleicht mal den Weg leuchten, wenn wir gemeinsam durchs Dunkle gehen. Beim Evangelium von Jesus Christus geht es um dich persönlich und es geht um noch viel, viel mehr. Es geht darum, dass Jesus von sich sagt, dass er das Licht der Welt ist und dass er durch dich leuchtet, für dich und mit dir, in die Welt hinein. Er leuchtet durch dich. Und es wird bunter und heller, wenn wir das gemeinsam probieren, als Lampen durch die Welt zu gehen.